Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus Prediger 12, Prediger 12 ab Vers 1. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und ihn Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen. Weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt. Wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, ganz eitel. Ja, liebe Gemeinde, in früheren Zeiten, da hingen in den Häusern und Wohnungen der Menschen oftmals Bilder mit Sinnsprüchen, ja, die sich auf die Bibel als Grundlage stützten. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch noch so ein Schätzchen an der Wand hängen. Und ein ganz bekanntes Bild zeigt in 10 Bildern das Stufenalter des Mannes. Das Ganze gibt es auch für Frauen. Ich bin jedoch ein Mann und habe mich dann mal für die männliche Variante entschieden. Da fühlte ich mich dann irgendwie näher. Das Bild 1 zeigt einen 10-jährigen Jungen und der zugehörige Text, der lautet 10 Jahre alt, die schönste Zeit, ein Knab voll Glück und Fröhlichkeit. Und danach kommen die Bilder 2 bis 9. Mit 20 Jahren den schmucken Freier beseelt das erste Liebesfeuer. Mit 30 sieht er voll Entzücken auf Weib und Kind mit Liebesblicken. Mit 40 Jahr am Ziel der Bahn, ohne Furcht er sagt, ist's wohlgetan. Mit 50 gibt's stille Stand, er prüft, was kommt und was entspannt. Mit 60 Jahren sagt die Welt, der Weg schon merklich abwärts fällt. Mit 70 muss der Stock zur Hand, als Graukopf wandelt er durchs Land. Mit 80 Jahren, das Haar gebleicht, des Lebens Tag zur Nacht sich neigt. Mit 90 schwach gebeugt und lahm, das morsche Leben ist nur Gram. Und schließlich mit 100 Jahren steht geschrieben, und dann, wenn 100 Jahre vorbei, betet er, dass Gott ihm gnädig sei. Das Bild stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich denke mal, dass sich an diesem Bild nicht allzu viel geändert hat, auch im Jahre 2022 nicht. Gut, es mag sich etwas geändert haben, wenn man sich heute 70-Jährige anschaut. Dann springen die oftmals noch in Turnschuhen rum und gebärden sich wie 20- oder 30-Jährige. Aber, wenn wir ehrlich sein wollen, im Spiegel und bei Licht betrachtet müssen sie doch feststellen, dass der Zahn der Zeit auch an ihnen kräftig genagt hat. Bin verheiratet und dankbar, dass meine Frau ab und an bei mir da etwas nachhilft, damit ich lerne, auch der Realität ins Angesicht zu blicken, da ich mich bisweilen, vielleicht kennt das der eine oder andere, doch jünger fühle, als ich es bin. Es sind so Momente der Wahrheit, vielleicht kennen wir das. Und diese Einsicht in die Vergänglichkeit der Dinge, das Memento Mori, wie es heißt, führte bisweilen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, zum Carpe Diem. Das ist der Sinnspruch des römischen Dichters Horaz, der darauf hinweist oder wies, diese Lebenszeit, die man hat, doch so richtig auszukosten. Dieses Memento Mori war, und das ist ganz interessant, wenn man die Zeit mit der heutigen vergleicht, in der Barockzeit in Mode, das war die Zeit des 30-jährigen Krieges, ja, wo schlimme Verheerungen in Deutschland stattgefunden haben. Prinzipiell kommt das Memento Mori aber aus der Römerzeit. Das ist noch ein bisschen weiter zurück. Und wir müssen uns den Feldherren vorstellen, der im Triumphzug nach Rom kommt, der siegreiche Feldherr, und alle jubeln ihm zu. Da steht so ein Sklave hinter ihm, und er ruft dann, Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst. Er ruft, Memento te hominem esse, bedenke, dass du ein Mensch bist. Und er ruft, Respice post te hominem te esse, Memento, sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist. Nun, der Feldherr kam nach Rom, er hatte gewonnen, alle jubelten ihm zu. Da kann man schon mal die Bodenhaftung verlieren. Wir sehen aber, dass diese Frage, was wir hier mit dem Leben, was wir haben, auf Erden anfangen, keine neue Frage ist, sondern die Menschen zu aller Zeit haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Denn noch immer gilt das Wort aus 1. Mose 3 des Herrn an Adam, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und das Schöne ist, das gilt für alle Menschen auf dieser Erde. Und das bedeutet, dass alle Menschen auf dieser Erde zu allen Zeiten, in allen Kulturen sich mit dieser Frage beschäftigen mussten, beschäftigt haben. Und das wollen wir heute Morgen auch mal tun. Unsere heutige Bibelstelle beginnt mit den Worten, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Das Schöne an der Bibel ist, dass sie die Wahrheit immer ohne Zuckerguss präsentiert, ohne Herumreden, so wie man das so kennt, sondern immer gerade heraus. Liebe Geschwister, es werden böse Tage kommen. Und es wird im Leben eines jeden von uns Tage, Wochen, Monate und vielleicht Jahre geben, die uns nicht gefallen werden. Wir wissen zwar, dass nicht jeder Mensch durch alle dunklen Täler schreiten muss, aber es gibt kaum einen Menschen, wenn überhaupt, der nicht mit zunehmendem Alter auch die Schattenseiten des Alters kennenlernt. Ja, wie uns das Bildnis da aus dem 19. Jahrhundert, wie uns das Bildnis das verdeutlicht. Und der Bibeltext warnt uns auch. Wir sollen nämlich schon frühzeitig daran denken, dass das so sein wird. Wir sollten, um das Bild mal zu gebrauchen, schon beim Sonnenschein an den Regenschirm denken. Und, biblisch gesprochen, wir sollten auch das Öl für unsere Lampen nicht erst dann kaufen, wenn das vorhandene Öl schon restlos verbraucht ist. Das heißt, wir sollten der Realität des menschlichen Wesens der menschlichen Existenz nach dem Sündenfall ehrlich und ohne Scheu ins Auge blicken. Und liebe Geschwister, diese Realität lautet, du wirst sterben, ich werde sterben, wir alle werden einmal sterben. Man kann das mit einer gewissen Leichtigkeit präsentieren. Ich weiß nicht, ob ihr Otto kennt, diesen Blödel, Baden, wie auch immer. Und es gibt die Szene, wo er im Altenheim auftritt und ruft, seid ihr alle da? Und dann rufen die alten Leute ja. Und dann ruft er ja, aber nicht mehr lange. Und dann schmeißen sie ihn aus dem Altenheim raus. Aber klar ist, wir alle zunächst einmal werden irgendwann sterben. Ja, der Tod ist jedoch nur das unvermeidliche Ende eines jeden Menschen. Und auch das ist, denke ich, wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Für viele kommen vorher bittere Zeiten, die wir nicht haben wollen und von denen wir alle hoffen, dass sie an uns vorbeischreiten mögen. Selbst Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, wenn man die fragt, werden die einem mit Sicherheit sagen, boah, schön wäre ein ruhiger Tod im Schlaf und er trägt einen so ganz sanft hinüber. Wir haben in der Familie letztes Jahr jemanden verloren, der auf dem Weg zum Arzt auf der Straße umkippte und tot war. Es sollte darum gehen, dass die Person ins Altenheim kommt, das wollte sie eigentlich gar nicht und sie war von einer Sekunde auf die andere sozusagen tot. Das kann passieren. Jetzt ist es natürlich so, auch die Frage stellen sich Menschen, was ist denn nun, wenn wir tot sind? Ja, was passiert denn dann? Wohin geht's denn überhaupt? Wohin geht die Reise, liebe Geschwister? Menschen, die nicht an Gott glauben, wissen das nicht so ganz genau. Ja. Man geht dann davon aus, dass vielleicht nach dem Tod gar nichts mehr kommt. Als Christen glauben wir natürlich, dass die biblische Botschaft wahr ist und dass ja nach dem Tode noch etwas kommt. Und wir gehen dann auch davon aus, dass für viele es ein bitteres Erwachen sein wird, wenn sie nämlich am Ende feststellen müssen, dass der Tod, von dem sie glaubten, dass es das Ende ist, nicht das Ende ist, sondern dass sie nach dem Tod das Gericht Gottes erwartet. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Die andere Seite der Medaille ist aber natürlich, dass denen, die er nicht als Retter erscheint, den wird er als Richter erscheinen. Ja, in Apostelgeschichte 17, Vers 30 heißt es, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Liebe Gemeinde, es gibt einen Ausweg, den Gott uns Menschen eröffnet hat. Auch das ist, denke ich, heutzutage nicht mehr selbstverständlich, sondern oftmals wird auch der biblische Glaube so präsentiert, als gibt es da, wie man früher so schön sagte, viele Wege führen nach oben. Wenn wir wirklich an die Bibel glauben, dann dürfen wir sowas nicht verkünden. Es gibt nicht viele Wege in den Himmel. Sonst bräuchten wir hier auch gar nicht uns versammeln und ich bräuchte hier auch gar nicht predigen. Es gibt einen Weg. Dieser Ausweg führt über die Buße, das heißt das Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit, dem Willen Gottes zu entsprechen und dem Aufschauen zu Jesus Christus, der am Kreuz für meine, für deine Sünden gestorben ist und den Gott, der Vater, am dritten Tage von den Toten auferweckt hat. Er allein kann uns eine Hilfe sein, wenn der einst für jeden von uns einmal die Stunde des Todes kommen wird. Und auch das sagt man normalerweise nicht. Aber es ist so, vielleicht kommt die Todesstunde für den einen oder anderen von uns heute. Vielleicht kommt sie morgen oder erst in ein paar Jahren. Sie wird aber kommen, früher oder später. In der Jugend ist man oftmals noch siegessicher. Ich habe gerade dem einen oder anderen Bruder erzählt, ich war jetzt letzte Woche einkaufen, da hat mich doch einer bei der Corona-Kontrolle mit junger Mann angesprochen. Ich weiß nicht, ob er eine Brille brauchte oder ob er freundlich sein wollte, gut, aber ihr wisst, was ich mit Jugend meine, also ich bin mir da dessen wohl bewusst. Also in der Jugend ist man auf jeden Fall oftmals siegessicher und man glaubt, dass man in gewisser Weise unverwundbar ist. Man kann sozusagen mit bloßen Händen die Welt aus den Angeln heben. Oh, aber wir sollten vielleicht mal an Psalm 90 denken. Da heißt es in Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sollten damit auch nicht bis zur letzten Sekunde warten, denn ja, keiner von uns weiß, ob man die letzte Sekunde da ist. Und unsere Bibelstelle beschreibt auch weiter ganz schonungslos, was wir Menschen nämlich auch so gerne verdrängen. Da wollen wir nämlich nichts von wissen. Es wird nämlich das Alter beschrieben. Und das Alter stellt unser selbstbestimmtes Leben oftmals völlig auf den Kopf. Wir sind wieder wie kleine Kinder. Wir sind plötzlich wieder auf fremde Hilfe angewiesen. Wir können uns auf einmal nicht mehr selbst anziehen. Wir müssen gewaschen, wir müssen gefüttert werden. Ja, und manchmal liegen wir in einem Krankenhausbett und starren die graue Betondecke an. Und wir warten darauf, dass der Tod nun endlich eintreten wird, weil der Tod die Erlösung ist. Ja, das ist brutal, das ist schonungslos. Und in der Regel wollen wir solche Worte auch nicht hören. Ja, schon gar nicht in der Predigt. Die soll uns doch aufbauen, die soll uns doch trösten. Ich glaube, wir sollten trotzdem uns die Frage stellen, ob diese Wahrheiten wirklich so furchtbar sind. Die Frage ist nämlich, zerstören diese Wahrheiten unsere Zuversicht oder treiben sie uns stattdessen hin zu Gott, zu unserem Herrn, zu unserem Vater, unserem Tröster in der Not? Und das ist eine Frage, die mir auch in den letzten Monaten wieder sehr, sehr klar vor Augen gestellt wurde. Und das ist eine Frage, denke ich, die wir uns alle mal stellen sollten. Wenn die Wellen des Lebens über uns zusammenstürzen, ähnlich wie bei Jona, man glaubt zu ertrinken, was tun wir? Was tun wir in einer solchen Situation? Fliehst du vor Gott? Läufst du davon oder wendest du dich nur noch entschlossener deinem Gott zu? Suchst du dein Heil allein bei ihm oder verwirfst du den Herrn? Denken wir dabei an Kain und Abel, 1. Mose 4. Am Ende heißt es über Kain in Vers 16, so ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord, jenseits von Eden gen Osten. Kain suchte nicht das Angesicht des Herrn, er wendete sich ab. Oder die andere Stelle, die wir alle kennen, Judas Iskariot, der den Herrn Jesus verraten hat. Er hat eine Sünde begangen, aber diese begangene Sünde treibt ihn nicht in die Arme Gottes zurück. In Matthäus 27, Vers 3 lesen wir, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Da könnte man denken, okay, der Mann ist auf dem richtigen Weg. Es reute ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück. Er tut sogar noch etwas. Er bringt das Geld zurück. Und dann spricht er, ich habe gesündigt. Auch das scheint noch der richtige Weg zu sein. Unschuldiges Blut habe ich verraten. Richtige Einsicht. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Judas suchte nicht das Angesicht des Herrn, Und seine Reue brachte ihn nicht zurück zum Herrn. Er tat nicht Buße, sondern er wählte den Selbstmord. Und deshalb fragen wir uns heute Morgen einmal, wohin treibt mich die Angst, die Not und die Sünde? Treibt sie mich zu Gott oder zieht sie mich von Gott weg? Sofern mich etwas Gott näher bringt, sage ich jetzt mal so, dürfen wir gewiss sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich weiß, dass das heikel ist, die Formulierung, aber ich versuche es noch mal ein bisschen klarer zu machen. Alles, was mich von Gott entfernt und was mich meine Zuflucht fern von Gott finden lässt, das kann auf jeden Fall niemals von Gott kommen und kann daher auch niemals der richtige Weg sein. Was ich damit natürlich nicht meine, kann ja jedes Wort auch missverstehen, dass wenn ich gesündigt habe, die Sünde das Gute ist, was mich zu Gott bringt, das ist damit natürlich nicht gemeint. Aber sagen wir mal, alle Dinge, die mich Gott näher bringen, die Not, vielleicht auch die Sünde, die Angst, die lassen mich auf einen richtigen Weg kommen. Ja. Und deshalb sollten wir auch, oder dürfen wir auch, die Schilderung unseres heutigen Bibeltextes nicht so verstehen, als würden diese ja, brutal ehrlichen Beschreibungen unsere Zuversicht zerstören, sondern wir wollen sie viel eher als Ansporn verstehen, dass wir uns noch näher an Gott und unseren Herrn Jesus Christus anschmiegen, anklammern wollen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Also auf der Titanic wurde das Lied wohl am Ende gespielt, wo die merkten, sie werden sterben. Wo wendeten sie sich hin zu Gott? Ja. Ab Vers 2 in unserem Text heißt es nun, ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich beläht und die Kaper aufbricht, denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Das sind schon gewaltige Zeilen. Ich denke, man kommt heute oftmals mit viel weniger Wörtern aus, 3, 4, 5 Wörter langen oftmals, um die ganze Welt zu beschreiben. Wenn man so sich manche Videos anschaut. Das ist ein bisschen komplexer. Das ist eine kunstvolle Umschreibung. Es geht ums Älterwerden. Ja. Das Älterwerden bringt Finsternis mit sich, liebe Geschwister. Ja, was heißt das finster? Nun, der Körper spielt nicht mehr mit. Die vertrauten Gefährten der Jugend sterben Stück für Stück weg. Die Augen werden schwach. Und das Gehör lässt nach. Und selbst der Regen ist dann nicht das Ende, nachdem die Sonne wieder durch die Wolken blitzt, sondern plötzlich kommen die grauen Wolken ohne Unterlass. Und der einst sonnige Himmel wird uns verdunkelt. Besonders eindrucksvoll finde ich auch, dass sich die Starken krümmen werden. Ja. Krümmen vielleicht vor Schmerz oder einfach nur gebeugt durch das Alter. Das heißt, du, der du heute noch kräftig und unangreifbar scheinst, kannst schon morgen durch Krankheit oder Alter gezeichnet sein. Deine Stärke ist vergänglich, dein Leben und deine Macht endlich. Es wird auch eine Zeit kommen, wo alle Selbstsicherheit wegfällt und wir fürchten uns plötzlich wieder vor der Welt. Wir sehen uns der Welt nicht mehr gewachsen. Vers 5, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege. Ja. Ich denke da an die Alpenüberquerung, die ich durchgeführt habe, auch mit meinen Kindern, mit einem guten Freund und seiner Tochter. Das waren teilweise hohe Berge, die wir da erklommen haben. Jetzt werden wir plötzlich alt und ja, wenn ich an meine Eltern denke, dann ist plötzlich der Gang zum Supermarkt das, was früher vielleicht die Reise in ein fernes Land war. Der Gang zum Supermarkt ist weit, gefahrvoll und mit ungewissem Ausgang. Die Zeilen enden ja dann, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Ja, es kommt die Zeit, da wird uns auch unser Silber und unser Gold keine Hilfe mehr sein. Auch der stabilste Eimer wird der einst einmal ein Loch bekommen. Das stärkste Rad wird einmal zerbrechen. Das ist der unvermeidliche Lauf des Lebens. Bin ich? Bist du darauf vorbereitet? Verdrängst du diese kommenden Stunden der Not und Schwachheit oder sind sie dir bewusst? Auch wenn du natürlich vielleicht mit Sorge und auch manchmal mit Angst auf diese Zeit blickst. Denn der Staub, heißt es in Vers 7, muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das Schöne, liebe Geschwister, ist, dass wir an der Tatsache nichts ändern können. Wir können nichts dagegen tun. Obwohl wir heute drauf und dran sind, sozusagen daran zu arbeiten, dass wir der ewigen Jugend ein Stückchen näher kommen. Ja. Wer so ein bisschen verfolgt, was momentan auch in der Wissenschaft geplant ist, der weiß, dass die Unsterblichkeit durchaus geplant ist. Und das muss noch nicht mal die körperliche sein, sondern dass wir irgendwann in der Lage sind, ja, wenn man die Frage beantwortet, was überhaupt ein Mensch ist, unsere Gedanken, Gefühle, unsere Erinnerungen gegebenenfalls irgendwo zu speichern. Und dass wir so unsterblich werden. Daran wird gearbeitet. Bis vor wenigen Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist völlig bekloppt, das ist doch spinnert, das kann gar nicht passieren. Liebe Geschwister, daran arbeiten Menschen, mächtige Menschen, und sie sind schon einen relativ großen Schritt weitergekommen. Als gläubiger Christ, denke ich, dass aber kein Zweifel daran bestehen wird, dass allein Gott am Ende Tag und Stunde unseres Todes bestimmen wird. Und unser Bemühen, dies zu verhindern oder unseren Todeszeitpunkt durch eigene Anstrengungen hinauszuzögern, ist, wie es Matthäus 6 formuliert, sozusagen ein haschender Wind. In Matthäus 6, 27 heißt es, wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und von daher denke ich, und das ist auch die Hoffnung, die mich treibt, dass Gott an diesem ganzen menschlichen Tun und dem Forschen an der Unsterblichkeit und so weiter, dass Gott das letzte Wort hat. Er sitzt im Regiment und nicht wir Menschen. Es ist natürlich die Frage, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Lassen wir die Worte des Predigers, Vers 8, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, alles ganz eitel. Lassen wir die so unkommentiert stehen und sprechen dann das Amen? Nein, liebe Geschwister, das sei ferne. Wir stimmen darin überein, dass das menschliche Trachten nach ewiger Jugend ein Haschen nach Wind ist, ein völlig unnützes Unterfangen. Wir stimmen auch darin überein, dass unser Leben oftmals tiefe Täler und große Not bereithält und dass wir Tage erleben werden, über die wir ausrufen werden, sie gefallen mir nicht. Damit wollen wir uns aber heute Morgen nicht zufrieden geben, sondern wir wollen Zuflucht suchen bei dem, der allein unser Licht und unsere Zuversicht ist. Wir wollen wegen Not, Bedrängnis, Krankheit und Leid nicht vor Gottes Angesicht fliehen, sondern wollen erst recht Zuflucht suchen beim Herrn. Wir wollen nicht, wie der berühmte Vogel Strauß sozusagen, den Kopf in den Sand stecken und die Augen vor dem Unvermeidlichen verschließen, sondern, und ich weiß, dass das ein ganz harter Satz ist, und wenn ich ihn ausspreche, hoffe ich gleichzeitig, dass Gott sozusagen gnädig sein mag, mir und jedem von uns, sondern wollen auch die bitteren Speisen aus der Hand des Herrn annehmen. Das sage ich mit großem, großem Respekt, wenn wir an Hiob denken. Großem Respekt. Hiob sagt das zu seiner Frau mal, wo die sagte, Mensch, jetzt schwör doch diesen Gott ab. Sagt er, nee. Sollten wir nicht die guten Sachen annehmen? Die guten nehmen wir an, aber sollten wir dann nicht auch die scheinbar schlechten annehmen? Wir sind aber auch keine Traumtänzer, auch das ist wichtig. Und wir wissen auch, dass wir nur durch Gottes unermessliche Gnade auf diesem Weg der Dornen und der Steine wandeln können. Und wir erbitten, ja, wir erflehen daher den Beistand Gottes. Keiner von uns ist so stark, dass Gott ihn nicht an Grenzen führen könnte. Wir können da gar nichts. Egal wie stark wir sind. Das heißt, ohne Gottes Beistand sind alle Menschen zum Scheitern verurteilt. Und auch wir wären zum Scheitern verurteilt, wenn nicht der Herr Jesus unser Mittler zu Gott wäre, der durch seinen Tod am Kreuz den Weg für uns Sünder zum Vater geebnet hätte. Und so möchte ich mit Worten schließen aus der Offenbarung 22 ab Vers 12. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will. Der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Ich möchte noch mit uns kurz beten. Herr, allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für deine Schonungslosigkeit auch, was unser Ende anbetrifft. Aber wir danken dir vielmehr dafür, Herr, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, dass das Ende nicht das Ende sein muss, sondern dass wir zu dir kommen können, dass du einen Weg zum Vater eröffnet hast, dass du die Erlösung bist von unseren Sünden. Und dafür wollen wir dir danken, dafür wollen wir dich preisen, dich loben, Herr, in Ewigkeit. Amen.